wir müssen darüber schon sprechen und wir wollen, wenn wir so eine Scheiße erleben, Entschuldigung für das Wort, aber wenn wir so eine Scheiße erleben, dass wir das nicht dann alleine durchmachen müssen und dass uns jemand Dinge erklärt. Viele Leute, die wir begleiten, haben das zwar von der Polizei gehört, was passiert ist, können sich das aber gar nicht merken und brauchen das einfach nochmal. Kannst du mir es nochmal sagen? Was genau ist denn, also dass wir so eine Sicherheit kriegen?
Mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo bei Talk mit K., dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein einfaches Prinzip hat. Wir unterhalten uns mit spannenden Menschen aus Köln und manchmal auch aus dem Umland, nämlich aus dem Bergischen Land und aus Bonn. Freuen wir uns sehr. Und ich möchte mit meinen heutigen Gästen über ein Thema sprechen, bei dem oft eine ganz große Sprachlosigkeit herrscht. Es geht nämlich um Trauer und um die Frage, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht. Und dafür habe ich mir zwei echte Experten eingeladen, die Menschen in genau diesen Momenten des Lebens begleiten. Zum einen den evangelischen Pfarrer und Notfallseelsorger Albi Röpke, der die Notfallseelsorge im Bonn-Rhein-Sieg koordiniert. Und die Journalistin Lisa Hamann, die auch als Notfallseelsorgerin und Trauerbegleiterin arbeitet. Und sie hat Albis Geschichte in dem gerade bei Fischer erschienenen Buch Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war, aufgeschrieben. Ich sage herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Danke.
Schön, dass ihr da seid. Ich will noch einen Hinweis vorab geben. Wir werden natürlich in diesem Podcast über Tod, über Verlust, auch über Verbrechen sprechen. Und wenn Sie das zu sehr belastet, dann hören Sie den Podcast doch vielleicht mit jemandem zusammen oder hören Sie eine andere Folge. Ich werde auf jeden Fall auch in den Shownotes Telefonnummern hinterlegen, bei denen man Hilfe finden kann. Ich möchte zum Einstieg fragen, wie ist es denn eigentlich zu diesem Buchprojekt gekommen, das kann man übrigens jetzt sagen, auf der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist, auf Platz 19, während wir hier sprechen. Mal schauen, wie sich es noch entwickelt. Also wir sehen, es gibt Bedarf für das Thema. Also wie seid ihr beiden zueinander gekommen und wie habt ihr dann vor allem gesagt, da müssen wir jetzt mal ein Buch machen?
Ja, das ist aus einer kleinen Anekdote entstanden. Ich habe Albi auf einem Podium sprechen gehört, das hatte mein Mann moderiert und dann haben wir danach kurz miteinander geredet und er hat erfahren, dass ich als Familientrauerbegleiterin auch arbeite und hat mich quasi direkt in die Tasche eingesackt und gesagt, du kommst mal schön in die Notfallseelsorgeausbildung. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte an Nachtdienste und ich fahre mit Feuerwehr und Polizei raus und so weiter und dann hat er gesagt, nee, also schon so jeder, wie er oder sie kann oder mag. Aber wir brauchen auch Leute, die mitten im Leben stehen. Wir brauchen einfach ganz unterschiedliche Menschen, die Menschen in Extremsituationen begleiten können. Und dann bin ich zu ihm in die Ausbildung und habe da gemerkt, dass ich 8 Stunden am Stück gespannt zuhören kann und so viele Aha-Momente mitnehme und so viel über das Leben lerne, nicht über den Tod, über das Leben und über das Überleben und wie man sowas schaffen kann, dass ich dachte, wow, also das, warum gibt es denn dazu kein Buch? Und dann hat Albi gesagt, naja, weil ich nie irgendwas aufschreibe.
Schlecht in diesem Zusammenhang.
Gar nichts. Also er hält auch seine Predigten ohne Text. Genau, und dann habe ich gesagt, naja, dann könnten wir uns ja im Notfall zusammentun und das gemeinsam auf die Beine stellen. Und er hielt es erst für einen Witz. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt das Exposé stehen und der Verlag hat gesagt, dass er doch großes Interesse hat, weil es einfach überhaupt noch nichts auf dem Markt gibt, was an Erfahrungsberichte von Notfallseelsorgern sich damit irgendwie beschäftigt. Und so ist es dann gekommen.
Und hast du sofort gedacht, ja, da ist großer Bedarf? Oder hast du irgendwie gedacht, wer wird das lesen bei so einem schwierigen Thema, mit dem sich eben viele ja nicht auseinandersetzen wollen?
Nee, für mich ist das... wo ich mich erstmal dran gewöhnen musste, ist zu sagen, eben in 99,9% aller Fälle arbeiten wir in der vollen Verschwiegenheit. Ne? Also wir haben das Beichtgeheimnis, das soll auch niemand erfahren. Was mir aber schon sozusagen immer auf der Seele war, dass es einzelne Fälle gibt, und wir reden jetzt von 0,1%, wo Menschen eine Botschaft haben an die Öffentlichkeit, aber selbstverständlich selber ihr Gesicht, nachdem ihnen jetzt was Schlimmes passiert ist, nicht noch zusätzlich in die Öffentlichkeit halten wollen mit ihrer Botschaft. Und das war so ein bisschen wie in der Schublade, ne, zu sagen, ja, 99,9% gibt es gar kein Buch, weil die Leute das selbstverständlich nicht wollen und alle Rechte darauf haben, dass nichts in die Öffentlichkeit dringt. Aber was mache ich eigentlich? Die waren übrig geblieben mit den 0,1% der Fälle, die sagen, ich habe eine öffentliche Botschaft, aber nachdem ich das erlebt habe, will ich nicht als Person irgendwo in der Öffentlichkeit stehen. Ja, und auf die Schublade ist Lisa dann getreten. Dann habe ich mir gedacht, nee, es stimmt, ich habe ja noch mehrere Leute, die eine Botschaft haben und es gibt tatsächlich noch gar kein Buch über die Notfallseelsorge, die das darstellt, obwohl es uns die Systeme jetzt seit 25 Jahren gibt. Naja, und dann kommt noch dazu, dass ich es am Anfang nicht so ganz ernst genommen habe und dann war das auf einmal da.
Genau, das müssen wir aber auf jeden Fall auch nochmal sagen, weil ihr auch Fälle schildert in diesem Buch und du hast es gerade schon gesagt, natürlich ist es abgesprochen mit den Menschen, deren Fälle da geschildert werden. Die möchten das, die haben eine Botschaft. Und natürlich ist es eben auch so, dass normalerweise alles, was Menschen euch erzählen in diesen Phasen, unter euch bleibt. Das wollen wir nur noch mal einmal festhalten. Nicht, dass jetzt irgendwer denkt, wenn ich mal in die Situation komme, dann finde ich das irgendwann in einem Buch wieder.
Niemals, nein. Wir haben uns auch wirklich mit ihnen dann nochmal zusammen an einen Tisch gesetzt. Also es war nicht nur, hier ist der Text und du darfst es abnehmen, sondern wir haben wirklich zusammengesessen. Das war eine super spannende Arbeit natürlich, um zu gucken, wie geht es ihnen nach Jahren. Ne? Wer hat welche Mechanismen gefunden, um mit der Katastrophe umzugehen und was können wir daraus mitnehmen? Also es ist ja nicht nur, dass es uns lehrt, wie wir durch Schicksalsschläge kommen, sondern ich verstehe zum Beispiel auch, warum ich aufgeregt bin, wenn ich auf eine Bühne gehe, weil mein Körper einfach Fluchtreflexe freisetzt und Ballast loswerden will. Deswegen renne ich die ganze Zeit auf Toilette. Oder wir erklären auch zum Beispiel Liebeskummer. Also es sind auch, wir können das auch für die ganz, also etwas kleineren Krisen im Leben sehr, sehr gut nutzen.
Albi, du hast in einem Interview gesagt, jetzt zu dem Buch, das Ziel der Notfallseelsorge sei Traumaprävention. Und da habe ich mich gefragt, es ist ja zumindest das ist mein Eindruck, dass wir heute viel eher davon sprechen, oder es war eine traumatische Erfahrung oder von habe ich ein Trauma. Findet ihr das gut, weil sozusagen man häufiger über solche Momente im Leben spricht? Oder ist das schwierig, weil dieser Begriff entwertet wird, weil man vielleicht für irgendwelche Alltagssituationen sagt, ja, das war aber wirklich traumatisch?
Du hast beide Punkte schon angesprochen. Wenn ich überlege, also Notfallseelsorge ist flächendeckend 25 Jahre alt. Und davor war Trauma so ein ganz kleiner Begriff, den nur Fachleute kannten, eigentlich in der Militärpsychologie. Da sprach man von traumatisierten Soldaten. Und Gott sei Dank ist der Begriff aus dem Nischendasein raus, weil es natürlich kritische Momente nicht nur Soldaten betrifft, die natürlich auch und klar als erstes, und da hat man es auch als erstes wissenschaftlich aufgearbeitet, aber es betrifft natürlich alle Menschen, die ein kritisches Ereignis erleben. Und dann hat es einen Pendelschlag gegeben, genau wie du gesagt hast, so jetzt ist Trauma in aller Munde und mein Sohn, wenn er nicht für Mathe gelernt hat und eine 5 gekriegt hat, dann sagt er, ich bin total traumatisiert. Und das ist natürlich auch wieder Quatsch. Also deswegen habe ich so ein ambivalentes Gefühl. Ich bin eigentlich dankbar, dass es allgemeines Thema ist. Jetzt muss man nur nochmal nachbessern und zu sagen, wovon reden wir denn überhaupt, wenn wir, und jetzt muss man wirklich mit den Begriffen vorsichtig sein, wovon reden wir von Psychotrauma, wann reden wir von traumatischem Stress und wann reden wir von einem schlimmen Ereignis, was mit beidem gar nichts zu tun hat.
Lisa, siehst du ähnlich, ne? Du hast eben schon genickt.
Also ja, der Begriff wird inflationär benutzt. Auch mein Sohn, der 17 ist, hat das gestern erzählt, dass er mal bei einer Einschlafbegleitung irgendwo vom Gladbeck-Drama was mitbekommen hat in einer Doku, die wir scheinbar hinter seinem Rücken geguckt haben und dass ihn das traumatisiert habe. Da gehe ich dann natürlich ins Gespräch und sage, nee, also das mag für dich total bezeichnend gewesen sein und da denkst du noch heute dran, aber das war natürlich kein Trauma im medizinischen Sinne.
Dann lass uns doch vielleicht einmal kurz abklären, was ist denn eigentlich wirklich ein Trauma und was ist eben vielleicht, da war ich mal ein bisschen geschockt oder da habe ich mal eine 5 in Mathe geschrieben.
Ich würde erstmal anfangen tatsächlich mit traumatischem Stress. Mhm. Also wenn ich plötzlich in eine Situation gerate, die für mein physisches Überleben oder für meine Lebensumstände gefährlich sind, dann kriegen alle Menschen traumatischen Stress. Dann haben alle Menschen Stressreaktionen. Und da muss nichts Schlimmes passiert sein. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Also ein beinahe Unfall löst traumatischen Stress aus. Also selbst wenn es nachher Stoßstange war und die Feuerwehr sagt, ist doch gar nichts, habe ich für einen kurzen Moment gedacht, ich habe keine Kontrolle und das kann jetzt lebensgefährlich sein. Das finde ich schon mal, das ist nämlich der erste Punkt, den man nicht versteht. Trauma entsteht nicht von der Bewertung der Schlimme des Ereignisses, sondern von der Ohnmacht, die ich in der Situation erlebt habe. Ein Psychotrauma im pathologisch-medizinischen Sinne kann ich frühestens ein halbes Jahr nach dem Ereignis feststellen. Und ohne jetzt psychologische Richtigkeit zu beanspruchen, so grob zeichnet sich davon aus, dass ich ein halbes Jahr später nach dem kritischen Ereignis durch irgendwelche Anlässe, die ich nicht steuern und nicht vermeiden kann, sozusagen von 0 auf 100 emotional in die Situation zurückgekoppelt, katapultiert werde, und zwar ohne das Verhindern, Steuern oder Ablenken zu können. Das wäre so ganz grob und holzschnittartig ein Psychotrauma.
Und ich habe auch im Buch entnommen, dass man auch relativ gute Zahlen darüber hat, wie viele Menschen nach einer Katastrophe, nach einer Katastrophenmeldung ein Trauma erleiden.
Ja. Also das sind die Zahlen, die eben tatsächlich sich eigentlich seit 100 Jahren, jetzt nehme ich so die Forschungsanfänge aus dem Ersten Weltkrieg tatsächlich mit auf, dass eigentlich immer wieder grob dieselben Zahlen kommen, dass alle Menschen traumatischen Stress haben, wenn sie eine plötzliche lebensbedrohliche Situation erleben, aber nur jede dritte Person tatsächlich ein Psychotrauma im pathologischen Sinne erleidet. Das heißt, 2 von 3 Personen ohne irgendeine Art von Hilfe haben traumatischen Stress, haben mit der Situation eventuell zu kämpfen, trauern vielleicht, aber haben kein Psychotrauma im pathologischen Sinne. Und da ist es nämlich schon mal wichtig zu sagen, und das ist die Umkehrung, wir haben das in der Flut erlebt, da hat man allen Leuten gesagt, ihr habt jetzt ein Trauma. Und das ist einfach schon mal wissenschaftlich falsch, weil 2 von 3 haben es nicht. Bleiben genug übrig. Mhm. Ja, also das ist schwierig genug, aber diese Botschaft, ich darf auch durch eine kritische Situation kommen, ich darf heftig reagieren, aber ich werde nicht unbedingt ein Psychotrauma kriegen. Sogar von der Wahrscheinlichkeit eher nicht.
Denn von dem Drittel, von dem du jetzt sprichst, wo die Gefahr besteht, dass ein Trauma kommen könnte, wird auch nur ein Drittel tatsächlich ein Trauma erleben, wenn sie gute Begleitung haben. Deswegen ist Notfallseelsorge eben auch so wichtig, dass man wirklich auch an dem Tag, an dem es passiert und kurz nach der Situation, die ich erlebt habe, eine gute Betreuung hat und eine gute Begleitung, um gar nicht in dieses Trauma reinzurutschen.
Genau, das habe ich auch gelernt. Das liegt auch, finde ich, nah, aber er schreibt das sehr deutlich. Die ersten 48 Stunden sind wichtig und eigentlich sogar die Zeit, bevor man zum ersten Mal wieder schläft. Warum ist das genau so wahnsinnig entscheidend?
Also das Grundlegende bei einem traumatischen Stress ist die Erfahrung von Ohnmacht. Mhm. Und ich habe relativ gute Chancen, durch ganz basale Sachen die Menschen wieder unter Kontrolle zu bringen, dass sie irgendetwas wieder in der Hand haben. Und wenn ich sozusagen, jetzt wieder sehr holzschnittartig, aber wenn ich morgens was ganz Kritisches, Lebensgefährliches erlebe und dann vor dem ersten Schlafengehen einfach gemerkt habe, okay, ich kann aber bestimmen, ob ich allein sein will oder nicht. Ich kann bestimmen, ob ich etwas essen will oder nicht. Dann schlafe ich nicht mit dem totalen Gefühl von Kontrollverlust ein, sondern mit 3 Erfahrungen von minimaler und von außen betrachtet lächerlicher Kontrolle gegenüber das, was passiert ist. Aber ich habe so wieder der Seele etwas Heilfleisch draufziehen können im Sinne von, ich habe nicht alles nicht unter Kontrolle, sondern es gibt bestimmte Dinge. Und das ist, wenn es innerhalb der ersten 48 Stunden, eigentlich 24 Stunden passiert, immens und wesentlich für die Entwicklung. Genau wie Lisa sagt, 40% kriegen trotz unserer Einsätze dann noch ein Trauma von diesem Drittel, aber eben 60% nicht.
Mhm. Macht das sehr schön deutlich an verschiedenen Beispielen, aber an einem, da geht es um eine junge Frau und dann geht es um die Frage auch nach einer schlimmen Todesnachricht, ob sie was essen möchte und dann ist eben die Frage, möchte sie eine Pizza essen und dann geht es darum, dass sie jetzt unbedingt aussuchen soll, was auf dieser Pizza ist, auch wenn sie die vielleicht hinterher gar nicht isst, weil sie dann doch nichts essen kann. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viele Menschen in so einer Situation eher das Gefühl haben, ich muss der anderen Person jetzt alles abnehmen. Also die ist ja jetzt in einer so schwachen Position, jetzt soll die nicht auch noch irgendwie so banales Zeug entscheiden müssen. Warum ist jetzt diese Pizza, ich fand es so ein schönes Beispiel, warum ist das, du hast es gerade schon gesagt, aber kannst du es nochmal ein bisschen erklären?
Also wir haben im Lehrbuch den Satz, schonen ist Schaden, weil es geht um die Erfahrung von Ohnmacht und die Rückgewinnung von Kontrolle. Und deswegen ist jede kleine Entscheidung, die dann eintrifft, das muss man dazu sagen, immens wichtig, weil sie wieder Kontrolle vermittelt. Und da geht es gar nicht darum, dass es jetzt große Dinge sind, aber ich darf auf keinen Fall entlasten, weil ich nehme den Leuten die Entscheidung. Also ich sage mal ein ganz typisches Beispiel, wenn ein Elternteil verunfallt ist, dann kommt oft so die Schonung, Schule ist ja normalerweise für Kinder doof, du musst morgen nicht in die Schule. Das ist schon eine vertane Entscheidung, weil man fragen kann, möchtest du in die Schule oder morgen nicht? Und je kleiner die Kinder sind, desto mehr wollen die in die Schule. Das ist nur, da müssen wir die Leute drauf vorbereiten. Und selbst wenn das Kind nicht will, dann hat es eine Entscheidung getroffen und ist nicht, auch schon ist eine positive Form von Ohnmacht, aber es ist wieder eine Ohnmacht und dann bleibe ich in der Ohnmacht stecken. Und deswegen ist schon halt Schaden. Ne? Und die Leute, gerade Kinder, haben eine intuitive Richtigkeit. Wenn die was nicht wollen, sagen die nein. Ja? Also ich kann mich darauf verlassen, dass Kinder sich selber schützen können. Ich bin als Erwachsener eventuell schutzlos und übertrage das. Und nehme damit aber den Kindern eventuell das Handwerkszeug, bessere Karten zu haben, um kein Trauma zu kriegen.
Und wie erlebst du das in, du machst das jetzt ja auch, die Notfallseelsorge, Lisa, wie ist das? Also ist das schwierig, dann in den Momenten eben genau das nicht zu tun, Leuten alles abnehmen zu wollen, sondern eben ganz gezielt zu sagen, nee, ich gebe dir die Chancen, wie Albi das gerade beschrieben hat, das, das und das zu entscheiden?
Dafür sind wir echt gut ausgebildet worden, muss ich sagen. Und also meine erste Todesnachrichtbegleitung war bei einem 11-jährigen Mädchen, das ich schon vor dem Tod des Vaters begleitet habe, weil es eine palliative Diagnose gab. Das ist so der Idealfall. Ne? Das Jugendamt hatte mich dann schon informiert und vorher Vertrauen aufbauen lassen, sodass ich dabei sein konnte. Und in dem Fall war es so, dass die Mutter dann die Todesnachricht überbracht hat, weil das ganz wichtig ist, dass das entweder eine Vertrauensperson macht oder jemand anders als ich, die dann nachher für sie da sein soll, weil meine Stimme verbrennen könnte. Und dann hat die Mutter ihr das gesagt und das war eine sehr rührende Szene. Die haben sich umarmt und geweint und sie ist dann in ihr Zimmer gelaufen, hat gefragt, darf ich kurz meine Cousine anrufen? Und das durfte sie und dann kam sie wieder und wollte mir auf ihrem iPad das letzte Foto von sich und dem Papa zeigen und das hat sie gemacht. Und dann hat sie auf einen Streamingdienst gedrückt und Ballermann-Hits angemacht. Und dieses Helikopter 117, mach mal hup, hup. So, und dann hat sie angefangen zu tanzen und ich saß dabei und die Mutter guckte mich an mit großen Augen und fragte sich, ist mein Kind verrückt geworden? Die hat gerade erfahren, dass ihr Vater gestorben ist und ich habe gesagt, das ist das Beste, was uns passieren kann jetzt gerade, weil jetzt werden diese ganzen Fluchtreflexe freigesetzt. Sie könnte uns jetzt auch die Wohnung auseinanderhauen. Und dann ist es schöner, wenn sie jetzt einfach ins Tanzen geht und diese ganze Energie einmal freilässt und dann wird sie müde sein und dann darf sie danach entscheiden, was sie essen will. Und dann geht man natürlich mit einem viel schöneren Gefühl raus, weil ich glaube schon, dass wenn ich da nicht dabei gesessen hätte, die Mutter gesagt hätte, du machst jetzt mal schön die Musik aus, das hilft uns hier jetzt allen nicht. Und dann hätte sich vielleicht was festgesetzt bei ihr. Und vielleicht auch nochmal zu einem anderen Beispiel, vielleicht einem typischeren Beispiel, wenn die Rettungssanitäter im häuslichen Umfeld eine unklare Todesursache angeben, kommt immer die Polizei ins Haus. Und da war ich zum Beispiel auch bei einer Familie, bei der dann der Sohn der verstorbenen Person sagte, die haben mich gerade wie einen Verdächtigen behandelt und die haben mich befragt, als hätte ich was mit diesem Tod zu tun. Und den Leuten dann zu sagen, da zu sein und einfach Psychoedukation zu leisten und denen zu erklären, nee, das ist ganz normal, das machen die, um zu zeigen, dass niemand schuldig ist an diesem Tod. Also, dass wir das umkehren. Und der wäre mit einem anderen Gefühl abends ins Bett gegangen, nämlich mit einem Gefühl der Wut statt der Trauer. Und das zu erklären, das ist normal und ich bin aber jetzt da und ich kann zuhören und bei mir kann man das jetzt alles rauslassen, war bei ihm ganz entscheidend, um dann nicht mit diesem Groll ins Bett zu gehen, um nochmal zu gucken, warum dieser erste Tag auch so wichtig sein kann.
Ist denn die erste Entscheidung, die ihr den Leuten überlasst, ob sie überhaupt wollen, dass ihr da seid und dass ihr helft und wie geht ihr damit um, wenn dann jemand sagt, nee, sorry, aber ich brauche das nicht, ich will das nicht, was auch immer, ich kenne dich nicht.
Also in der Ausbildung ist das immer tatsächlich mein Lieblingsbeispiel für einen gelungenen Einsatz. Also du musst dir auch mal vorstellen, was passiert beim plötzlichen Tod im häuslichen Umfeld, heißt das im Lehrbuch. Also meine Frau stirbt an einem Herzinfarkt, da habe ich ja erstmal einen Schock. Dann rufe ich die 112, dann kommen zwei Notfallsanitäter, also Notfallsanitäterinnen. Die holen den Notarzt dazu, der kommt plus Fahrer, Fahrerin, Notarzt, Notärztin. Da habe ich schon vier Personen in meiner Wohnung stehen. Dann stellen die den Tod fest, ich habe noch mehr Stress, dann kommen zwei uniformierte Beamte. Und das kann ich mir alles nicht aussuchen, das passiert, das läuft ab. Die sichern den Tatort, das ist ein Wort, was ich dann in der Situation auch gar nicht zuordnen kann. Und dann kommt die Kriminalpolizei und die bestellen den Polizeibestatter. So, also ich habe 9 Personen. Wahnsinn. Und ich kann mir nichts aussuchen. Und die ziehen ihren Stiefel durch, also auch wieder eine zusätzliche Ohnmachtserfahrung. Deswegen ist uns auch ganz wichtig, dass Rettungsdienst und Polizei uns mitnehmen. Weil wenn ich dann die Frage stelle, nachdem 9 Personen ungefragt in meiner Wohnung stehen, nachdem das passiert ist, wollen sie jetzt einen Notfallseelsorger oder eine Notfallseelsorgerin, sagen die Leute nein. Also einfach, weil sie die 10. Person verhindern können. Ne? Aber umgedreht, wenn wir dabei sind, bleiben wir meist dabei. Aber wenn uns jemand ablehnt, dann gehen wir. Und das ist, wenn wir wirklich gehen, ist das ein gelungener Einsatz. Weil es geht um Eigenmächtigkeit, heißt das in der Psychologie, dass ich eine Entscheidung treffe und die muss dann auch dem muss dann auch verlässlich sein. Ne? Und das ist, glaube ich, für viele Leute in der Ausbildung schwer, weil man will ja helfen, man will das Gespräch anbieten und zu sagen, gelungener Einsatz ist, ich bin Albi Röpke von der Notfallseelsorge, möchten Sie mit mir sprechen? Und jemand sagt nein, dann ist das ein gelungener Einsatz, wenn ich gehe, weil das konnte dieser Mensch kontrollieren. Und das ist eventuell seine erste Kontrollerfahrung, die er hat. Übrigens in der Praxis ist das ganz spannend. Ich erlebe es in jedem zweiten Fall. Ich sage ja, selbstverständlich kein Problem. Wundern sich nur, ich bin noch hinten beim Leitstellenfahrzeug. Ich muss noch ein paar Absprachen treffen. Dass die Leute danach kommen. Mhm. Dass das wie so ein Test ist, labert ihr mir jetzt eine Frikadelle an die Backe oder macht ihr, was ich will? Und das, also kein bewusster Test, aber ich glaube, wenn die Leute erleben, oh, der geht wirklich, dann kann ich mich auch darauf einlassen, ein Gespräch auszuholen.
Ja, das verstehe ich. Ich finde das interessant, weil ich glaube, man muss das wahrscheinlich auch lernen, dass man das nicht als persönliche Ablehnung in so einem Moment auffasst, oder? Ja, also man weiß natürlich, die sind in einer Krisensituation, aber ich glaube, mein erster Impuls wäre, Gott, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, ich habe falsch geguckt, ich bin dem falsch entgegengetreten. Deswegen sagt er jetzt, nee, gehen Sie bitte weg. Aber das ist auch was man wahrscheinlich in so einer Ausbildung dann lernen muss, ne?
Ja, und allein das Gefühl, ich war jetzt letzte Woche an einer größeren Unfallstelle, es war so ein richtiges Großaufgebot mit Feuerwehr und Co. Und da waren einige Herren, die Augenzeugen geworden waren und gesagt haben, sie wollen aber mit uns nicht sprechen. Und wir sind aber trotzdem da geblieben und hatten unsere lila Westen an und standen da zu zweit und haben uns einfach relativ gewöhnlich unterhalten. Und allein diese Normalsituation, hatte ich das Gefühl, hat denen sehr gut getan, dass überhaupt jemand vor Ort ist, den man ansprechen könnte, wenn man denn doch noch Bedürfnis hätte.
Elisa, du hast geschrieben an einer Stelle, das hat mir gut gefallen, Notfallseelsorge sei ein Wegweiser auf der Landkarte der Gefühle. Ich finde das ein schönes Bild. Kannst du es trotzdem mal ein bisschen erklären, weil eigentlich denkt man ja in so einer Situation, also welche Gefühle da jetzt vorherrschen, ist ja klar. Verzweiflung, Wut, Trauer, so. Denken wahrscheinlich viele, stimmt aber mutmaßlich gar nicht. Oder viele Leute können wahrscheinlich gar nicht so richtig einordnen, was sie da jetzt gerade fühlen.
Also ganz viele, die ich danach frage, sagen entweder, ich habe gar nichts im Kopf oder ich habe alles im Kopf. Also es fühlt sich an wie im Film. Ich bin gar nicht wirklich Teil dieser Szenerie. Ne? Und das, wenn wir Glück haben, fühlen wir sowas ja auch nicht oft im Leben. Ne? Das sind ja hoffentlich für die meisten Leute unbekannte Gefühle, die uns da ereilen, wenn uns sowas Schreckliches passiert. Und da dann so ein bisschen eben Wegweiser zu sein und zu erklären, nee, das ist jetzt eine ganz normale Reaktion auf ein total unnormales Ereignis. Das allein tut den Leuten in dem Moment schon gut, das zu hören. Nee, das ist jetzt nicht komisch. Und Albi bringt uns alles mit sehr guten Beispielen bei. Und manche sagen auch, bin ich ein Monster, weil mein Kind ist gerade gestorben und ich fühle gar nichts. Mhm. Und dann fragt Albi, hast du noch ein Kind? Ja. Und dann versteht die Dame erst, ah okay, solange ich das noch für die Verantwortung für dieses Kind trage, muss ich ja irgendwie funktionieren. Ich kann ja jetzt hier nicht zusammenbrechen, solange ich nicht das Überleben des anderen Kindes quasi gesichert habe. Und dann den Leuten aber zu sagen, wenn gleich die Babysitterin kommt oder deine Schwester kommt, um sich ums Kind zu kümmern, dann wirst du wahrscheinlich anfangen zu spüren. Und wenn du möchtest, können wir da dabei sein, weil das wird vielleicht dolle von den Gefühlen her. Und auch dieses Vorwarnen ist manchmal schon einfach ein schönes Instrument, das wir mitbringen können.
Und was ihr auch an einigen Stellen schreibt, also Normalität ist wichtig. Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie komisch, wenn man denkt, also wie kann in so einer Situation irgendwas normal sein? Aber man kann natürlich ganz kleine Momente der Normalität trotzdem auch in so einer Situation erschaffen, oder?
Ja, und die sind extrem wichtig, wenn ich mir vorstelle, für den Menschen ist das alte Leben ist vorbei und gleichzeitig in der Wohnung zum Beispiel ist etwas noch alles erinnert, das aus der Tasse hat jetzt meine geliebte Frau getrunken, in dem Sessel hat sie gesessen, das Buch hat sie zuletzt gelesen, also der Raum ist gleichzeitig ja noch voll von Triggern und die Sekunden, Momente der Normalität werden zum wahnsinnig wertvollen Schatz. Das Problem ist, dass das von außen keiner versteht. Ich hatte es eben schon mit Kindern gesagt, Kinder wünschen sich in der Regel sofort wieder zur Schule zu gehen. Weil, und das ist, wenn man drüber nachdenkt, ja, zu Hause ist nichts mehr normal und die Schule, da war der Papa wahrscheinlich, wenn überhaupt selten. Das heißt, es ist nicht damit konnotiert. Also ich will in meine Normalität, wenn ich es mir aussuchen darf, denn nur da habe ich im Vormittag einfach mal 4-5 Stunden, wo ich nicht laufend erinnert werde und wo ich nicht trauern muss. Und Trauer braucht auch Kraft. Also das braucht man ja auch nicht. Ne? Das Problem ist tatsächlich das Umfeld. Also sagen kleine Kinder auch, ich will in die Schule, aber da soll es niemand wissen, weil sonst behandeln die mich nicht normal. und da ist das Wort normal schon drin. Und das ist unsere Aufgabe, dann die Schule so zu briefen, dass das sichergestellt wird. Weil jetzt kommt nämlich die Umwelt und sagt, oh Gott, sowas Schreckliches passiert, wir müssen uns furchtbar, furchtbar kümmern. Und das Gegenteil ist, wenn ich mich kümmere, wenn die Lehrerin, die normalerweise blöd zu mir war, jetzt auf einmal freundlich wird, dann bin ich wieder in einer Katastrophe, so blöd das klingt, weil sonst, so ist die nicht normal. Mhm. Also muss ich der Lehrerin sagen, seien Sie weiter streng. Ja. Und die hat, verständlicherweise hat die damit erstmal Schwierigkeiten zu sagen, ich kann doch jetzt nicht normal weitermachen. Und das braucht dann manchmal für das Umfeld die Erklärung auch zu sagen, doch, das ist, je unnormaler die Situation ist, desto wichtiger wird dieser Moment der Normalität.
Mhm. Ihr habt es eben schon gesagt, ihr seid nicht die, die die Todesnachricht überbringen. Ihr schreibt aber auch, beschreibt Situationen, wo ihr da, also wo ihr dabei wart. Und ihr sagt, es ist wichtig, in so einer Situation nicht irgendwie drumherum zu reden und vielleicht irgendwie irgendwelche euphemistischen Floskeln zu verwenden, sondern es ist schon auch wichtig, klar zu sprechen mit den Menschen. Ist das auch was, was sich sozusagen auch durchzieht dann durch die Arbeit? Also, dass man nicht den Fehler machen sollte, das irgendwie versuchen zu verpacken, weil ehrlich gesagt, das lässt sich ja auch. Also es gibt ja Ereignisse, die sind so schlimm, die kann man noch so schön versuchen zu verpacken, sie bleiben halt einfach so schlimm, wie sie sind.
Also mein katholischer Koordinationskollege, der Pater Langer, der hat den schönen Spruch, Mist, den man schön einpackt, der riecht immer noch nach Mist. Mhm. Da gibt's nichts zu verschönern. Und das ist eine Qual für die Leute, wenn ich jetzt anfange, das in Floskeln zu verpacken, weil dann müssen die raten und zwar etwas erraten, was sie nicht hören wollen. Mhm. Das heißt, die einzige Hilfestellung, die ich ihnen geben kann, ist ganz klar zu sagen, ihr, das ist die Wahrheit. Den muss man ja nicht im Detail schildern. Da gibt es auch Gesprächstechniken, dass ich das Fakt wahrheitsgemäß schildere und meinem Gegenüber überlasse, so willst du Details hören oder nicht. Also auch das ist steuerbar. Aber den Moment kann man nicht schön einpacken. Und er schafft langfristig dann, jetzt denke ich eher an Familienangehörige untereinander oder an System Schule, es schafft Vertrauen, wenn der hinterbliebene Teil, also ich denke jetzt mal Mutter und Kind, Vater ist verunfallt, wenn meine Mama mir ungeschminkt die Wahrheit gesagt hat, dann kann ich der vertrauen. Wenn ich merke, die hat was gewusst und hat es mir da noch nicht gesagt, dann brauche ich mindestens eine Begründung, warum noch nicht. Ne? Aber wenn ich mitgekriegt, und jetzt sind wir beim Schonen, die hat mich verschont, dann schlägt das leider auf das oder kann auf das Vertrauensverhältnis durchschlagen, zu sagen, okay, im nächsten Moment, am nächsten Tag sagt sie mir jetzt, verschweigt sie wieder was. Deswegen ist die Wahrheit so wichtig. Wie gesagt, nicht im Detail und steuerbar, aber und schön einpacken kann man die nicht. Wenn wir kommen, ist das keine schöne Wahrheit.
Und ihr habt ja auch Fälle, also zum Beispiel eine Schülerin, die mit der Bahn auf dem Heimweg war und dann von jemandem verschleppt und vergewaltigt und ermordet wird. Also das Furchtbarste, ist auch schon wieder schwierig, das zu werten, aber auf jeden Fall furchtbar. Wie geht man denn dann damit um, wenn dann in so einer Situation zum Beispiel jetzt die Eltern sagen, ich will aber jetzt also möglichst schon jedes Detail wissen? Also sagst du dann, okay, ne, jetzt gemäß dem, die haben das so entschieden oder ist eben auch klar, nee, ich kann die Leute aber mit manchen Dingen jetzt auch nicht konfrontieren. Also das ist ja wahrscheinlich ein wahnsinnig schwieriger Abwägungsprozess.
Also beim Tötungsdelikt ist erstmal das Problem, dass mir die Entscheidung schon wieder, habe ich die nicht, weil nämlich die Mordkommission ermittelt und die sagt, die Angehörigen kriegen keine Informationen. Und das ist, so blöd das klingt, das nächste Ohnmachtserlebnis. Weil jetzt ist meiner Tochter, die ist ermordet worden und jetzt darf ich noch nicht mal wissen, was genau passiert ist bis zum Prozess. Oder bis die Ermittlung abgeschlossen ist. Bis ist sachlich falsch. Aber erstmal wochenlang werde ich nicht informiert und ich weiß, die Polizei weiß das schon. Das ist Ermittlungstaktik, das ist Täterwissen, das können die nicht anders machen, aber es ist für mich ein hartes Ohnmachtserlebnis. Ich finde, das Problem ist für Familien, dass es natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Das ist eine Herangehensweise, wenn ich etwas nicht verhindern kann, dann will ich jedes Detail wissen. Mhm. Ne? Und gleichzeitig in der Familie, und dann wird es schwierig, wenn das Gegenüber, mein Bruder, sagt, ich will gar nichts wissen. Weil ich, das ist eh schon so schlimm. Ne? Oder noch nicht. Ne? Also, und das ist der Punkt, wo wir die Leute versuchen zu unterstützen, zu sagen, erstmal sich die Unterschiedlichkeit zu erlauben. Da muss man natürlich aufpassen zu sagen, wenn ich jetzt was weiß und meine Frau weiß, dass ich das weiß, muss man eine Verabredung treffen, so wie gehen wir dann damit um? Und auch sozusagen, wie ich an Informationen rankomme. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Bei Kindern wieder ganz wichtig. Kinder stellen andere Fragen. Also das ist so ein praktischer Tipp, den wir immer haben. Haut den Kindern nicht die Wahrheit um die Ohren, sondern lass die Fragen aufstellen, sonst beantworte ich Fragen, die gar nicht gestellt haben. Das geht für Erwachsene letztlich auch. Bei Kindern ist es aber ganz klar. Also das, wir sagen so, wenn die Geschwisterkinder was wissen wollen, zur Opferanwältin gehen, die hat die Aktenlage, aber nicht die Akte vorlesen, sondern die Geschwisterkinder sollen die Fragen aufstellen und dass die Fragen dann allerdings wieder wahrheitsgemäß beantwortet werden, wenn die Leute das wollen. Und das wäre jetzt am Schluss, ist das die Überschrift. Es gibt kein richtig oder falsch. Kontrolle ist das Wichtige. Und wenn die Leute das Bedürfnis haben, das zu wissen, dann sollen sie das erfahren. Wie gesagt, die Umstände kann ich abklären, ich kann mit den Leuten durchsprechen, was kommt. Und ich würde gerne an dem Punkt nochmal eins sagen oder vielleicht sogar nochmal übertreiben, damit es deutlich wird. Es ist besser, wenn die Leute für sich etwas falsch entscheiden in der Situation oder in der Zeit danach, wo sie ein halbes Jahr später sagen, boah, hätte ich mich mal anders entschieden, weil von unserer Arbeit liegt der Akzent auf der Entscheidung. Also es ist besser, ich habe mich, für die Verarbeitung ist es besser, ich habe mich falsch entschieden, das heißt, ich habe überhaupt eine Entscheidung getroffen, als das ist mir abgenommen worden oder ich durfte das nicht entscheiden. Das ist für die Verarbeitung ist ein Fehler machen besser, weil das meine Macht ist, einen Fehler zu machen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie Trauer auszusehen hat. Also die haben irgendwie so die Vorstellung, es gibt jetzt das Schema und man muss sich jetzt in der Trauer so und so verhalten und das ist irgendwie richtig. Und das schlägt ja dann sogar manchmal darin um, dass dann Menschen, die sich jetzt anders verhalten, als man das glaubt. Ich erinnere mich an die getötete Studentin damals in Freiburg, wo die Eltern gesagt haben, wo die sehr um Nachsicht oder auch um Umsicht, sage ich mal, nicht Nachsicht, Umsicht mit im Umgang mit dem Täter gebeten haben, dass diese Eltern dann hinterher Hassbotschaften abbekamen. Das ist jetzt ein besonders krasser Fall, aber im Kleinen, glaube ich, ist das ganz oft. Warum ist das so, dass das für viele Leute offensichtlich so wichtig ist, dass man sich an merkwürdige Regeln der Trauer hält, obwohl, wie ihr es jetzt ja auch schon geschildert habt, es gibt ja jetzt nicht die eine normale Reaktion, wie man auf so eine Nachricht reagiert und wie man trauert.
Auch wieder eine Form der Kontrolle, ne? Mhm. Also und des Kontrollverlusts, wenn die das anders macht, dann stelle ich mich vielleicht auch selbst in Frage. Und wir trauern in Deutschland ja im Stillen. Es gibt andere Kulturen, da ist es laut, da geht man zu den Leuten hin, da bringt man Essen, wie im Wochenbett fast ein bisschen. Mhm. Und bei uns ist es alles hinter verschlossenen Türen und stille Anteilnahme, sagen wir. Und das ist das wird nicht öffentlich gemacht. Das ist wirklich so auch noch mit eines der letzten Tabuthemen. Deswegen haben wir da keinen guten Umgang mit. Und ich weiß nicht warum, aber es wird viel gewertet. Das stimmt. Ne? Wie kann die Dame jetzt schon wieder mit dem Hund rausgehen? Oder ich habe mehrere Monate eine Dame begleitet, die früh Witwe geworden ist und die rund um Karneval den Todestag ihres Mannes hatte und gesagt hat, mir würde das so gut tun, einmal wieder rauszugehen und zu schunkeln, aber das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht rund um den Todestag Karneval, was sollen die Leute denken? Und da muss man dann halt hinterfragen, wer ist denn so wichtig, dass er darüber entscheiden dürfte, was dir gut tut, ne? Aber da muss man, also da sind wir mit ganz vielen Themen, zumindest in der Trauerbegleitung, wenn wir langfristig begleiten, konfrontiert und müssen ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und wenn wir ganz selbstkritisch sind, müssen wir auch selber schauen, dass wir nicht werten.
Das stimmt.
Das möchte ich gerne an alle, die hier zuhören, mitgeben, weil auch wir sind schnell im, die geht jetzt wirklich im Kostüm raus oder was auch immer die Person macht. Und da dürfen wir, glaube ich, alle ein bisschen drauf achten.
Ich glaube, man muss sich halt hinterfragen. Also ich glaube, dass man das sozusagen im ersten Moment so empfindet. Das kann ich total verstehen. Aber ich frage mich halt immer, warum dann manche Menschen der Meinung sind, sie müssten jetzt die anderen, also die Trauernden damit konfrontieren. Also weil du das gerade erzählt hast, ich weiß, dass als mein Vater starb und der ist eben auch einfach nicht mehr aufgewacht über Nacht und dann hatten wir anderthalb Wochen später so einen Cocktailabend mit Freunden verabredet und die waren zum Teil aus Berlin und was weiß ich vorher angereist und ich habe auch erst gedacht, nee, ich kann das nicht, das ist mir irgendwie zu viel. Und dann habe ich gedacht, nein, ich gehe da jetzt hin, der Papa, der würde das wollen und es war ein wahnsinnig schöner Abend und trotzdem war alles in mir drin, also diese Trauer und auch diese Freude und dann frage ich mich immer, warum können wir diese Ambivalenz von Gefühlen nicht aushalten? Also das ist ja auch oft, dass wenn dann Leute, dann gehen sie vielleicht raus und dann sagen sie, ah ja, jetzt ist es ja wieder okay, jetzt gehst du ja Karneval feiern. Das ist ja super, wo ich dann denke, aber nur weil jetzt jemand einmal 3 Stunden irgendwie diese Erleichterung sucht, heißt das doch nicht, dass die Trauer weg ist. Also wann ist das so schwerfällt, diese Ambivalenz auszuhalten, Albi?
Du hast genau das richtige Wort schon gesagt, dass die Ambivalenz, die nehmen wir nicht wahr. Die können wir uns auch von außen nicht vorstellen, dass es in der Trauer einen freudigen Moment gibt. Dass es im Vermissen eine Erleichterung gibt. Also Schock und Trauer sind sehr ambivalente Gefühle und das halte ich von außen nicht aus. Mhm. Und zwar mehrfach. Erstens projiziere ich mich selber laufend rein. Wie würde ich mich verhalten, mhm, und fange dann an zu werten. So, ich könnte dann nicht feiern gehen. Ist ein Doppelfehler. Erstens weiß ich gar nicht, wie ich mich in der Situation, mhm, verhalten würde und welche Bedürfnisse ich habe. Und zweitens, dass ich das nicht immer, heißt ja nicht, dass jemand anders das für sich macht. Also insofern, da sind schon zwei Kurzschlüsse drin in dieser Annahme. Und ich glaube, ein ganz tiefes Motiv ist noch, also wie gesagt, diese Ambivalenz halten wir nicht aus, weil wir uns das nicht vorstellen können, wenn wir das nicht erlebt haben. Das führt übrigens zu einer ganz verschworenen Gemeinschaft von den Leuten, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben, weil die kennen die Ambivalenz. Mhm. Und die finden Verständnis dafür und das finde ich in Trauergruppen immer Wahnsinn. Weil von außen wird man bei der Trauergruppe auch immer erwarten, die finden jetzt den einen richtigen Weg. Und wenn ich mit den Leuten spreche, was denen gut tut, ist zu sagen, jeder weiß, wenn ich meinen Weg gehe, dass ich auch traurig bin. Der eine, ich habe meinen Jungen gefragt, was in der Trauergruppe so toll ist, weil er am Anfang nicht hin wollte. Und erwartete jetzt auch die Trauermethode, die Aufarbeitungsmethode, die Gestalttherapie, die ihm unheimlich viel geholfen hat. Und dann gesagt, danach spielen wir immer Fußball und wenn ich ein Tor schieße und jubel, weiß jeder in der Gruppe, dass ich auch traurig bin. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute von außen sich vorher nicht vorstellen können. Ich kann ein Tor schießen und jubeln und trotzdem meine Mutter unendlich vermissen. Und nichts ist mir. Und diese Ambivalenz überfordert die Leute, die es nicht erlebt haben. Und die Leute, die es erleben haben, die verstehen das sofort zu sagen, das ist dein Weg und wenn er dir gut tut, ich habe einen ganz anderen Weg, aber musst du für dich rausfinden.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich habe beim Lesen ist mir auch nochmal eins sehr deutlich geworden, und zwar geht es um die Frage, dass gerade zum Beispiel bei Verbrechen, dass hinterher häufig so ist, dass Leute sagen, ja, aber warum ist sie denn auch so spät da lang gegangen, warum hat sie denn irgendwie einen kurzen Rock getragen, warum hat sie denn dies oder das gemacht, wo man ja eigentlich sagen müsste, und wenn die mitten in der Nacht nackt aus der Bahn steigt, gibt es keinerlei Grund, sozusagen das zu hinterfragen, die ist das Opfer und fertig. Aber wir haben so eine Täter-Opfer-Umkehr, die ich ganz schlimm finde, aber ihr habt dann sehr gut erklärt, warum viele Leute das eigentlich machen. Könnt ihr das vielleicht nochmal auch allen deutlich machen, dass, woher das kommt?
Ja, weil es lässt sich psychologisch ganz gut erklären, weil wenn jemand schuld ist, wird es mir beim nächsten Mal nicht passieren, wenn ich alles richtig mache. Damit nehmen wir irgendwie die Verantwortung von unserer Schulter. Ne? Wir haben ein großes Kapitel zum Thema Schuldgefühle auch. Warum haben wir die überhaupt? Und die sichern uns in gewisser Weise das Überleben. Weil wenn ich 5 Minuten später meinem Mann gesagt hätte, dass er nicht die Spülmaschine ausräumen soll, dann wäre der Unfall nicht passiert. Und das heißt, im Umkehrschluss, dann passiert mir das morgen nicht nochmal, weil bei meinem Sohn werde ich morgen nicht die Spülmaschine ausräumen lassen. Das hilft unserer Psyche in dem Moment zu überleben und das auszuhalten, weil im Grunde leben wir in einer unkontrollierten Welt. Natürlich kann mir das auch morgen wieder passieren, dass mir ein Angehöriger bei einem Autounfall stirbt. Das ist statistisch unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Und um mir selber mein Nervensystem zu beruhigen, lege ich diese Schuldgefühle mit drauf. Die dürfen als Krücke, hast du gesagt, Albi, als Krücke fungieren. Ne? Wenn wir ein Knie-OP hatten, dürfen wir erstmal mit einer Krücke durchs Leben laufen. Das darf mein Schuldgefühl sein. Und wenn es aber ein unbegründetes Schuldgefühl ist, dürfen wir die Krücke irgendwann auch wieder weglegen. Ansonsten brauchen wir dann doch auch nochmal Hilfe von außen, um das dann wieder loszuwerden, weil ich mir dann doch nach einigen Wochen schon auch sagen darf, nee, also im ersten Moment ist es wichtig, dass wir das Schuldgefühl erstmal da sein lassen, aber dass wir nach wenigen Wochen dann sagen, komm, jetzt versuchen wir es mal ohne das, weil an der Spülmaschine lag es nicht.
Das ist mit der Täter-Opfer-Umkehr. Das sind ja oft die Familienangehörigen, die das machen. Also ich habe eine Tochter, ich höre jetzt, da ist ein Mädchen ermordet worden. Dann, ohne dass mir das klar ist, möchte ich jetzt hören, was hat das Mädchen falsch gemacht, damit es meiner Tochter nicht passiert. Und jetzt passiert was Paradoxes. Je mehr bei den Ermittlungen zum Beispiel jetzt rauskommt, das Mädchen hat gar nichts falsch gemacht, das beruhigt mich ja als Vater nicht. Sag ich, ach okay, dann hat die nichts falsch gemacht. Mhm. Das ist ja auch gar nicht eigentlich mein Interesse, sondern ich will ja meiner Tochter sagen, was sie richtig machen kann, damit es ihr nicht passiert. Und das heißt, die Täter-Opfer-Umkehr verstärkt sich, je mehr rauskommt, dass kein Fehler gemacht worden ist. Und das ist ja das Paradoxe. Also je mehr klar ist, da ist nichts falsch gemacht worden, man hätte das nicht verhindern können, da würde man ja erstmal theoretisch erwarten, das führt zu einer Beruhigung.
Ja.
Das bringt mich aber, wenn ich um Sorge um Angehörigen bin, das bringt mich das in den Wahnsinn. Und dann werde ich wie dolle Schuld suchen, damit ich das für mich ausschließen kann. Weil dahinter, wir ertragen es nicht zu sagen, wir haben in so wesentlichen Dingen wie das Leben meiner Liebsten oder mein eigenes nicht totale Kontrolle. Aber leider ist das richtig, haben wir nicht. Ich kann hier aus dem Studio rausgehen und der LKW-Fahrer schläft ein und ich steige ins Auto und ich bin tot. Das kann passieren. So kann ich aber nicht leben.
Das stimmt.
Und das müssen wir auch gar nicht an Katastrophen festmachen. Mhm. Ne? Wenn meine Beziehung scheitert und mein Gegenüber sagt, du hast alles richtig gemacht, immer, ich habe mich einfach nur verliebt. Du hast wirklich dir nichts zu schulden. Ist es für mich viel schwieriger zu verarbeiten, weil wie soll ich es beim nächsten Mal besser machen? Mhm. Wie soll ich wieder ins Vertrauen gehen, dass mir das nicht nochmal passiert? Also wir können das auf ganz viele Lebensgebiete auch umschreiben. Da müssen wir gar nicht mit Katastrophen zu tun haben.
Auch da, ich kann das total nachvollziehen, also dass man das so empfindet, dass das so ist, dass man diesen Wunsch hat eben, da muss doch irgendein Fehler passiert sein und den mache ich nicht. Was mich dann immer so irritiert ist, dass Leute dann aber sozusagen das aussprechen, also die damit konfrontieren, weil ich dann immer denke, aber wie kann man das tun? Also das kannst du ja zu Hause von mir aus auch mit deinem Partner, deiner Partnerin besprechen, aber man geht doch nicht zu jemandem hin und sagt, Entschuldigung, was hat denn ihre Tochter da eigentlich falsch gemacht? Also das...
Das ist ein Grund, warum es das Buch gibt.
Ja. Sehr gut.
Ich hoffe, dass wenn die Leute das verstehen, dass sie eigentlich ihre Familie schützen wollen und gar nicht die Schuld beim Opfer suchen, wenn sie das verstanden haben, dass sie dann eventuell den richtigen Schluss ziehen, zu sagen dann, okay, jetzt verstehe ich, warum ich auf der Suche nach Schuld bin, und das zu verstehen, ah, damit konfrontiere ich bitteschön nicht die Betroffenen, weil die Lösung für mich liegt woanders als bei den Betroffenen. Ne? Und ich glaube, das ist, da würde ich die Leute fast ein bisschen im Schutz nehmen, weil wir das alle nicht wissen und ich mich selber ja auch nicht verstehe. Warum. Die Leute werden ja auch selber sich nicht verstehen, warum suche ich nach Schuld. Dann konfrontieren sie Angehörigen, weil sie das für normal halten. Wenn ich das einordnen kann, kann ich vielleicht darauf verzichten. Mhm. Die Leute zu konfrontieren.
Und ich finde das aber super schön, dass du gerade dieses Thema ansprichst, weil dazu kriegen wir jetzt nach Erscheinen des Buches auch die meisten Reaktionen. Mhm. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, ich habe eine Katastrophe erlebt und ich habe jetzt erst verstanden, was passiert ist, und ich konnte mich jetzt bei meiner Freundin entschuldigen. Ich weiß jetzt, warum ich den Kontakt nicht mehr suchen konnte. Da war ein Punkt, den ich so noch nicht verstanden hatte. Und eine weitere sagte mir, sie hat mehrere Psychotherapiesitzungen gehabt zu dem Thema, und in diesem Schuldkasten hat sie plötzlich gerafft, ach Gott, das war da los. Das war auch für mich so eine Session in der Ausbildung, in der ich dachte, ach Quatsch, das war mir so nicht bewusst, dass wir extra dieses Gefühl geschickt kriegen, dass das da sein darf erstmal, ne? Und was es für uns bedeutet.
Ich würde gerne, Stichwort, wie reagiert man auf Menschen, denen sowas passiert, nochmal ein bisschen sagen, das finde ich jetzt in Anführungszeichen weniger schlimm, ich finde es auch schlimm, aber man hat ja oft... Also entweder gibt es eine große Sprachlosigkeit, Leute halten sich fern, oder es gibt auch viele, die dann in so Floskeln verfallen und sagen, die Zeit heilt alle Wunden und das wird schon wieder. Oder ist mir auch sehr hängen geblieben aus eurem Buch, einer Mutter, die dann gesagt, deren Kind gestorben ist, und der wurde dann gesagt, ja, du hast ja noch ein anderes, also was ich absolut grauenvoll finde. Aber habt ihr einen Tipp für Leute, könnt ihr irgendwie sagen, wie man das vermeidet, solche absolut nichtssagenden Floskeln zu verbreiten, die es ja im Zweifel eigentlich nur noch schlimmer machen, weil ich meine, es wird halt nie mehr so, wie es war. Das ist ja auch gelogen. Also wie kann man sich sozusagen selber, weil man Angst vor der Sprachlosigkeit hat, davon abhalten, solche Sachen zu sagen?
Die Sprachlosigkeit ausdrücken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das verstehe ich manchmal nicht, was so schwierig an dem Satz ist. Weil ich glaube, das ist fast die angemessenste Reaktion. Wir kennen die ja umgangssprachlich, kennen wir die. Das ist so schlimm, das verschlägt mir die Sprache. Mhm. Aber das kann man ja verbalisieren, zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ne? Und dann mache ich erstmal nichts falsch, weil es stimmt. Ne? Und ermöglicht meinem Gegenüber zu reagieren. Und das wäre jetzt wirklich mein praktischer Tipp, das in Worte zu fassen. Ich weiß, es gibt keine richtigen Worte und mir fehlen gerade die Worte.
Mein Gefühl ist immer, wenn es darum geht, eigentlich, es ist doch, das Entscheidende ist doch, das auszuhalten. Also ich habe immer das Gefühl, da zu bleiben, nicht wegzugehen, diesem Fluchtreflex nicht zu folgen, sondern einfach zu sagen, du kannst der Situation nicht entfliehen, und ich bleibe jetzt mit dir hier, weil ich das mit dir zusammen aushalte. Ist das richtig? Würdet ihr sagen, das ist ein richtiger Ansatz?
Absolut richtig, absolut richtig. Ich habe neulich eine Begleitung gehabt, da habe ich mich einfach mit in die Raucherecke gesetzt bei jemandem, der gerade seine Frau verloren hatte. Und ich habe einfach neben ihm gesessen und geschwiegen. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, und wir schweigen jetzt hier zusammen? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das gut tut, machen wir das jetzt hier zusammen. Also auch das kann den Unterschied machen, dass ich zumindest nicht alleine da sitzen und schweigen muss, ne? Und dass jemand das mit mir aushält und ich nicht dann auch noch gemieden werde. Ich habe das damals erlebt, ich habe mit 13 meinen 13-jährigen Cousin verloren und das ist in den Sommerferien passiert und es hat sich bei mir einfach niemand von meinen Freunden oder Freundinnen gemeldet und das hat mich in dem Moment natürlich zusätzlich einsam gemacht. Ich war ja schon einsam, weil ich da meinen Lieblingscousin verloren hatte und dann war ich nochmal zusätzlich einsam, weil sich dazu einfach niemand geäußert hat und das hat bei mir auch so einen Unterschied gemacht, dass ich dann danach, wenn ich gehört habe, dass irgendwo irgendwas passiert ist, mich einfach immer direkt gemeldet habe. Also es war dann dieser Umkehrschluss. Schluss, ne? Dass ich gedacht habe, nee, also darüber reden und wenigstens mal kurz anrufen oder vorbeikommen oder was auch immer, was vor die Tür stellen zum Beispiel, das muss ja gar nichts Großes sein, überhaupt irgendwie anerkennen, ich sehe, was bei dir los ist und da haben wir in der Notfallseelsorge, wir machen das ja im Ehrenamt, kriegen aber immer wieder Weiterbildung und hatten auch gerade noch mal so ein schönes Gesprächsführungsseminar. In dem uns beigebracht wurde, wir müssen im Grunde ja auch gar keine großen Tipps geben. Wir können einfach beschreiben, was wir erleben. Mhm. Wir können sagen, du sitzt jetzt hier in diesem roten Pullover und es fühlt sich für dich an wie im Film. Ne? Also hier war jetzt gerade ein Bestatter, hier war jetzt, dass wir einfach beschreiben, was wir erleben. Allein das, dieses ich sehe dich, das können wir transportieren und das finde ich total entlastend für solche Situationen, dass wir einfach im Zweifel beschreiben können, was wir erleben. Das ist jetzt für dich doch unglaublich, zum Beispiel. Ne? Einfach in Sätzen sagen, was wir wahrnehmen. Und ich glaube, das können auch alle Leute draußen mitnehmen, dass man einfach die Situation beschreiben kann, ohne große Tipps oder Hilfen. Das ist in dem Moment ja auch noch, wenn gerade was passiert ist, viel zu früh. Wenn ich sage, morgen wird schon wieder, ich kann noch gar nicht an morgen. Ich bin in dieser Situation verhaftet und möchte in dieser Situation wahrgenommen werden. Und wenn ich das merke, mich nimmt hier jemand wahr, dann kann das schon den Unterschied machen.
Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft von der Kommunikation ist es aber, und es wird schlimmer, gemeinsam schweigen können wir nicht mehr. Und in so einer extremen Situation, dass der ehemalige Landespfarrer der evangelischen Kirche im Rheinland für Notfallseelsorge, der hat mal gesagt, so Rieske, ich kenne keinen aktiveren Vorgang als passiv mitzuschweigen. Das ist höchst anstrengend und muss man tatsächlich lernen, weil unsere Gesellschaft, Trauer ist zwar still, aber wir haben immer das richtige Wort, es wird immer schneller und einfach da zu sitzen, nichts zu tun, tut den Menschen gut, sind wir aber überhaupt nicht gewohnt. Das muss man wirklich trainieren.
Vielleicht magst du da nochmal dein Beispiel von Chrissy erzählen. Ein Beispiel von Chrissy, das ihr erstmal einfach zusammengeschwiegen habt.
Genau, ist im Buch beschrieben, auch eine junge Frau, da hatte der Vater die Mutter getötet, aber behauptet, sie sei abgehauen. Und das kam erst 5 Jahre später raus. Und da war so ein Erstkontakt, war was schwierig und sie wusste gar nicht, ob sie jetzt nochmal Kontakt zur Notfallseelsorge haben wollte oder nicht. Und da hat die Opferschutzkommissarin mich angerufen und gesagt, ich glaube, das wäre ganz gut, kannst du nochmal vorbeifahren. Und bin ich vorbeigefahren, ich war gerade auf dem Motorrad unterwegs, also in Motorradklamotten und Chrissy kam dann raus und gesagt, rauchst du? Ja, dann rauchen wir jetzt erstmal eine. Und dann haben wir zusammen eine geraucht und sie hat mir später gesagt, dass das wirklich, und das war jetzt nicht, das war ein aktiver Test, ob ich das aushalte, mit ihr zu rauchen, ohne dass ich das Gespräch eröffne. Das hat sie mir später gesagt, das war wirklich der Test. Hätte ich das Gespräch angefangen, wäre ich durchgefallen gewesen. Und ich weiß, dass das tatsächlich, also ich habe das gemacht, ich habe gespürt intuitiv, das ist richtig. Aber das ist schwer, wenn man so eine Geschichte mit hat. Man weiß, der erste Kontakt war nicht ganz glücklich gelaufen. Mhm. Und dann erstmal da zu sitzen und zu rauchen und dem Gegenüber den Raum zu geben, du öffnest das Gespräch und wenn nicht, dann schweigen wir hier zusammen. Das ist nicht leicht.
Das glaube ich. Apropos, das ist nicht leicht. Ich glaube, viele Leute, die das hier hören, denken so, das wäre jetzt ungefähr das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, du hast es gerade gesagt, ehrenamtlich zu tun, mich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Könnt ihr mal beschreiben, woher eure Motivation kommt, warum ihr euch bewusst dafür entschieden habt, in genau solche Momente zu gehen und genau euch diesen Situationen immer wieder zu stellen? Weil ich glaube, für viele ist das absolut unvorstellbar.
Also ich habe dafür tatsächlich einen Leitspruch entwickelt. Ich sage immer, wir können das Schicksal nicht ändern, aber den Umgang damit erleichtern. Und das ist so mein Antrieb. Ich komme aus einer Familie, in der es relativ viele frühe Schicksalsschläge gegeben hat. Meine Mutter kommt aus einer Familie, die hatte sehr früh bei einem Amoklauf ihre Schwester verloren. Das war dieses Schulattentat von Köln-Volkhofen, damals 64. Und da sind 8 Kinder und 2 Lehrerinnen gestorben. Und damals haben die Psychologen und Psychologinnen gesagt zu den Eltern, zu den Betroffenen, sprechen Sie das lieber nicht mehr an, ne? Das reißt nur alte Wunden wieder auf. Und in der Folge gab es unheimlich viele Suizide. Mhm. Die sind nicht dokumentiert, aber dadurch, dass wir eben einen familiären Zugang zum Thema haben, wissen wir, dass das passiert ist. Und ich glaube schon, dass auch das ein Antrieb bei mir ist, der über die Generationen hinweg geht, zu sagen, nee, wir müssen darüber schon sprechen und wir wollen, wenn wir so eine Scheiße erleben, Entschuldigung für das Wort, aber wenn wir so eine Scheiße erleben, dass wir das nicht dann alleine durchmachen müssen und dass uns jemand Dinge erklärt. Viele Leute, die wir begleiten, haben das zwar von der Polizei gehört, was passiert ist, können sich das aber gar nicht merken und brauchen das einfach nochmal. Kannst du mir es nochmal sagen? Was genau ist denn, also dass wir so eine Sicherheit kriegen? Und das ist schon ein Gefühl der Dankbarkeit, das wir aus solchen Situationen mitnehmen. Also ich fahre in der Regel nach Hause und wenn ich weiß, die gehen jetzt ein ganz klein bisschen weniger gebückt, ist das schon so ein schönes Zeichen. Und ich muss dazu sagen, die meisten Ehrenamtlichen, die da aktiv sind, die machen das ja nicht rund um die Uhr und jeden Tag, sondern ab und zu, wenn es passt. Und dann brauchen wir natürlich auch einen guten Ausgleich, aber ich nehme nicht die Katastrophe mit nach Hause, sondern die Hilfe.
Das ist eine Situation, da sind Menschen pur und echt. Und ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo es wenig Authentizität gibt und eine authentischere Situation gibt es kaum. Das ist natürlich deswegen tragisch, weil es immer mit einer Katastrophe für die Leute verbunden ist. Aber das ist wirklich Mensch pur. Die Leute haben keine Zeit für Masken, für was denken die anderen Leute und so weiter. Da müssen wir fast eher ein bisschen aufpassen zu sagen, da gibt es noch andere Leute, die denken sich was. Aber das ist wirklich Menschsein, basic. Und ich finde das immer ein Riesengeschenk. Ich habe zur Motivation noch eben auch, wie stark Leute sind, das begleiten zu dürfen, wo man mitkriegt schon im ersten Moment, das ist eine wahnsinnige Kraft und das sage ich jetzt bewusst als gläubiger Christ nochmal. Ich will das keinem aufoktroyieren, was das ist, aber ich habe immer das Gefühl, so da ist tatsächlich eine Macht im Werke, die bringe ich sowieso nicht und die kann eigentlich aus den Menschen selber gar nicht mehr rauskommen. Und da finde ich, ist der christliche Glauben schon eine gute Motivationsquelle, da hinzugehen, wo es weh tut. Und ein letztes noch, wir erleben ja nicht nur die Katastrophe, sondern auch, wie solidarisch Menschen sind. Also mein Menschenbild ist seit den letzten 25 Jahren gestiegen. Es passieren böse Dinge, aber es gibt so viele Leute, die Dinge möglich machen, die über den Schatten springen an einer ganz kleinen Stelle, die doch so eben doch gar nicht so klein ist und so hilfreich ist. Also mein Zutrauen zu den Menschen ist in den letzten 25 Dienstjahren massiv gewachsen. Weil wenn einer was Böses tut, gibt es 4 Leute, die über den Schatten springen.
Mhm. Du hast gerade ein Thema aufgebracht, auf das ich auch noch kommen wollte. Du bist ja auch evangelischer Pfarrer und ich meine, Gott ist natürlich gerade, also ich meine, wann ist dieses Thema uns näher, als wenn jemand stirbt, also auch was passiert mit uns nach dem Tod und so weiter. Gleichzeitig stelle ich mir das extrem schwer und herausfordernd vor, zum Beispiel in der Situation, das Kind wurde ermordet. Der ist ja mal wahrscheinlich bei vielen Leuten die erste Reaktion, wie soll es einen Gott geben, wenn sowas passiert. Du hast gerade gesagt, dir hilft der Glaube total in solchen Momenten. Aber wie gehst du damit um? Wie guckt man auch, also da muss man ja wahrscheinlich auch gucken, kann ich Leute auf dieser Ebene erreichen oder nicht? Also ist das für die ein Thema oder nicht? Und hast du nicht selber auch mal so Momente, wo du dann irgendwie denkst, ja scheiße, ey, vielleicht gibt es ihn eben doch nicht, wenn ich hier sehe, was hier gerade für eine Wahnsinnskatastrophe passiert ist?
Ich bin stinksauer auf ihn.
Okay, verständlich.
Und das bleibe ich in diesem Leben auch. Ich habe aber gleichzeitig die Hoffnung, dass er mir irgendwann die Antwort gibt. Und das hat für mich 2 Dimensionen. Das eine, was du gesagt hast, ich glaube, in der Situation hilft Glauben eben nicht. Weil auch wenn mein Kind jetzt bei Gott ist, dann will ich morgen mit dem ins Schwimmbad. Das ist mir im ersten Moment ziemlich wuppe, ob der jetzt bei Gott oder weg ist. Mein Kind ist erstmal weg und fehlt mir. Also, und ich glaube, das ist für gläubige Menschen eher tatsächlich insofern noch eine Krise. Also eigentlich haben die eine Baustelle mehr in so einer Situation, weil sie bis jetzt geglaubt haben, ihr Glaube würde das entweder verhindern und oder ihnen helfen in der Situation. Mhm. Und das tut es im ersten Moment nicht. Mhm. Im weiteren Verlauf schon, weil es eine andere Umgehensweise ist. Und wir haben in unserer Frömmigkeit in Deutschland, haben wir die Figur verloren, dass man sauer auf Gott ist. Oder dass Zweifeln zum Glauben dazugehören. Mhm. Das ist auch eine Figur, die wir nicht, ne, wenn ich gläubig bin, dann habe ich überhaupt keine Zweifel mehr. Und ich war 16 Jahre in der Berufsschule, Religionsunterricht und Seelsorge gegeben. Ich habe gesagt, Leute, es gibt nur eine Art von Menschen, die keine Zweifel haben. Das sind die, die nicht an Gott glauben. Zweifel ist eine lebendige Bewegung von Gott. Und für mich als Christ ist ganz wichtig, sonntags, Ostersonntag immer so, manchmal sei Badern daher gesagt, die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da steht, schrie er hinter, nicht säuselte er. Und das ist für nämlich die Verlässlichkeit. Also unser Gott hält das aus. Der war in der Situation und der hat nicht gesagt, alles ist gut, sondern der hat gesagt, der hat an Gott gezweifelt und ist zweifelnd gestorben. Und das ist für mich die theologische Bewegung.
Albi hat bei der Predigt zu 25 Jahre Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg, hat er so einen super schönen Satz gesagt, wie hast du das genannt? Wir können in diesen Momenten, wenn diese Leute aus ihren Katastrophen raus so eine wahnsinnige Kraft entwickeln und so einen Überlebenswillen. Ne? Mhm. Volker, dessen Tochter wir gerade schon angesprochen haben, die da verschleppt wurde, hat zum Beispiel direkt in der Situation, als sie aufgefunden wurde, gesagt, auf diesem Misthaufen sollen Blumen wachsen. Also dieser Kraft beiwohnen zu dürfen, hat Albi in seiner Predigt gesagt, das ist, als würde er diesem göttlichen Schaffen über die Schulter blicken dürfen in dem Moment. Und das finde ich irgendwie so ein rührendes Bild. Und vielleicht, Albi, magst du aber noch erklären, warum du selbst persönlich auch so sauer auf Gott bist, weil das haben wir jetzt im Podcast noch gar nicht besprochen.
Ja, das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Genau, aber
15 Jahre nachdem wir angefangen haben, die Notfallseelsorge aufzubauen, ist meine Herkunftsfamilie. Das waren bei mir in dem Fall, ich hatte nie jemand anders außer meine Eltern, mein Bruder, und die sind alle zusammen in einem Verkehrsunfallungsding gekommen. Daher kenne ich auch die Säulnis auf Gott, die ist mir persönlich bekannt. Das war aber eigentlich letztlich schon vorher und das war für mich immer in der Spiritualität ganz wichtig zu sagen, ich brauche ein Gegenüber. Das hat mir mein Supervisor auch erklärt, warum die Gläubigkeit dann wichtig ist, weil ich muss nicht lösen. Also diese Säulnis hat den Vorteil für mich zu sagen, ey Chef, das musst du mir wirklich erklären, warum meine Eltern, nachdem die den Weltkrieg überlebt haben, nachdem alle Großeltern gestorben sind, da, wo meine Eltern 14, 15 waren, mein Bruder mit Down-Syndrom geboren, das war jetzt das Einzige, was kein Problem ist, aber der dann Knochenkrebs gehabt hat und, ne? Dann kommt der Verkehr, so, wo ich sage, so Leute, also jetzt reicht's, ne? Das musst du mir wirklich erklären. Da kommen aber mehrere Schlussfolgerungen für mich raus. Erstmal, ich bin sauer auf Gott und er wird mir die Antwort geben und niemand hier auf diesem Planeten sonst. Mhm. Also wenn jetzt Glaubensbrüder und Schwestern um die Ecke kommen und sagen, Gott prüft oder mir irgendeinen Vorschlag machen, was Gott da veranstaltet hat, dann werde ich richtig böse, weil zu sagen, also wenn das jemand beantwortet, dann der Chef persönlich und niemand vom Bodenpersonal. Ne? Gleichzeitig habe ich aber die Hoffnung, dass er mir das sagt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, nur er und nicht in diesem Leben. Vorteil als gläubiger Mensch ist, ich habe vorhin von der Schublade gesprochen, das ist in der Schublade. Das ist da drin und das ist ziemlich gut aufgeschrieben. Aber ich kann bis dahin weitermachen, weil ich letztlich hoffe, dass es eine Antwort gibt. Mhm. Und ich muss jetzt nicht rumkauen auf einer möglichen Antwort, sondern die wird es geben, nicht hier. Keiner sagt es mir und bis dahin mache ich weiter.
Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser Kontrolle, ne? Dieses Kontrolle abgeben können. Mhm. Deswegen, neulich wurden wir bei einer Lesung gefragt, was hilft denn eigentlich, resilient zu werden, sowas besser überleben zu können.
Du nimmst immer meine Fragen vorweg.
Entschuldigung. Nein, das ist ein Dialog, ein Trialog geworden.
Absolut,
so. Ja, genau. Also wir wurden das gefragt und das ist natürlich eine super spannende Frage, weil das wollen wir uns ja irgendwie alle beantworten. Und während ich sage, den meisten helfen Haustiere, weil sie einfach morgens raus müssen und jemanden versorgen müssen und jemand keine Widerworte gibt, sondern einfach sich freut, wenn man kommt, weil man Futter dabei hat, sagt Albi, natürlich, wenn wir das an einen Gott abgeben können und sagen, das war schon irgendwie so, ne, vorbestimmt oder wie auch immer jemand das interpretieren mag, kann das auch für uns entlastend sein, weil wir sagen, wäre eh passiert, war so vorgesehen, ich muss nicht ganz persönlich in die Kontrolle gehen. Das ist das Anstrengende, ne? Wenn wir nicht glauben, diese Möglichkeit nicht haben, das abzugeben, müssen wir ja jeden Tag selbst auf uns aufpassen, müssen wir eh. Uns wird nicht alles abgenommen, aber das kann ein Resilienzfaktor sein. Du hattest aber auch noch mehrere Beispiele, was noch helfen kann.
Ja, also wie gesagt, dieses Abgeben können, das ist ja das in den Momenten, wo ich keine Kontrolle habe, setze ich aber etwas, was Kontrolle hat und es letztlich gut meint voraus. Das ist ja genau dieses Abgeben, da muss ich nicht für die Kontrolle sorgen, kann weiter für das sorgen, was ich beeinflussen kann, den Rest abdelegieren. So, die Forschung hat so ein paar Sachen, die augenscheinlich resilienter machen. Ich bin immer vorsichtig, weil das nicht der goldene Weg ist, mach das, dann bist du resilient. Mhm. Das ist nämlich nicht der Umkehrschluss. Mhm. Aber es gibt ein paar Sachen, die das begünstigen und das ist auf jeden Fall, hat man rausgefunden, wenn ich die ersten 4 Lebensjahre in einem sicheren und geliebten Umfeld verbringe. Mhm. Wer mich da lieb hat, ist ziemlich egal. Das, ne? Also, weil wir manchmal so Eltern fixiert sind, das kann auch die Großmutter sein, die ist in älteren Generationen ja ganz oft war. Mhm. Ne? Und in einem sicheren Umfeld, das heißt jetzt nicht reich, ja, sondern einfach das gesichert. Ich weiß, dass ich täglich satt werde und dass mir keine Bomben auf den Kopf fallen. Das hilft bei der Resilienz. Irgendeine spirituelle Vorstellung, welche ist egal. Kreativität, das hat man früher Intelligenz genannt, das ist aber nicht gemeint. Also es gibt sehr kreative Menschen mit Down-Syndrom, es gibt furchtbar unkreative Physikprofessoren. Entschuldigung an alle Physikprofessoren an dieser Stelle. Ne? Ja. Dass ich verschiedene Wege habe, Dinge zu bearbeiten, das ist eigentlich letztlich damit gemeint. Und ein stabiles Umfeld hilft auch. Ne? Aber ich kann im Kinderheim aufgewachsen sein, keine Freunde haben, überhaupt nicht kreativ sein und ich kriege kein Trauma und habe trotzdem die Resilienz und ich kann aus einer fröhlichen, bürgerlichen Familie kommen und einen künstlerischen Beruf haben und einen dicken Freundeskreis und ich werde trotzdem traumatisiert. Also es ist keine Garantie, aber diese Faktoren, ne, gesicherte Kindheit, Spiritualität, Kreativität, Freundeskreis, stabiler Freundeskreis, scheinen positiv sich auf die Resilienz auszuwirken. Ich eier da so vorsichtig rum, weil damit man das nicht als Druckknopf versteht.
Genau. Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft zu sagen. Also, weil du jetzt vielleicht in der Situation weniger resilient bist als andere, ist das nicht deine Schuld oder ist das nicht dein Versagen oder so?
Ja, genau so.
Das habe ich auf jeden Fall auch aus allem rausgelesen, was ihr geschrieben habt. Das ist eigentlich, was du gerade beschrieben hast. Solche Personen, sind das dann auch die, die sich gut für die Notfallseelsorge eignen?
Das ist auch sehr, wirklich sehr individuell. Ja. Lisa hat es ja schon gesagt. Also ich finde unser System in Bonn-Rhein-Sieg, aber auch andere Systeme, die ich kenne, leben eigentlich von der Buntheit der Menschen. Mhm. Das ganz viele Erfahrungen und da kann auch eine positive, überstandene, kritische Sache, wenn ich die gut verpackt habe, kann sogar hilfreich sein. Ich sage das deswegen, weil manchmal sagt, boah, wenn du was erlebt hast, darfst du es auf keinen Fall machen. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie du damit umgegangen bist. Mhm. Ne? Und wenn du damit gut umgegangen bist für dich, dann kann das sogar so eher eine Ressource sein. Ne? Man muss aber auch nichts erlebt haben, um es richtig zu verstanden. Also ne, auch das wieder kein Umkehrschluss. Deswegen am Schluss ist es das Beste, bunt zu sein. Was ich mitbringen sollte, ist auf jeden Fall tatsächlich eine Stabilität für mich, weil ich muss in der Situation, ich darf auf keinen Fall mit den Menschen zusammenbrechen. Mhm. Also ich muss wissen, warum ich stark sein kann in der Situation. Mir ist ganz wichtig, dass die Leute, weil es Ehrenamt ist, mir erklären, welchen Vorteil sie haben. Das klingt vielleicht immer ein bisschen komisch, aber ich finde es wichtig für die eigene psychische Gesundheit, zu sagen, sag mir, was hast du davon, wenn du das machst? Mhm. Ne? Weil reiner Altruismus hält nicht lange vor. Das macht man ein halbes Jahr. Wenn man das nur für andere Menschen macht und furchtbar drunter leidet, geht das nicht gut, glaube ich. Und ansonsten würde ich sagen, man muss Menschen mögen.
Und trotzdem möchte ich da nochmal gerade kurz reinhüpfen, auch wieder mit einem Beispiel. Wir selber erleben uns in den Situationen ja selbstwirksam. Wir können ja was, ne? Wir sind in einer Aufgabe drin. Ganz viele sagen mir, oh, ich könnte das ja nicht, ich würde mitheulen. Man heult nicht mit, wenn man sich auf eine andere Person konzentriert. Du gehst ja nicht mit ihr in die Situation, sondern beobachtest, wie reagiert die Person, was kann ihr helfen, was kann ich ihr noch erklären. Man ist also in einer Aufgabe drin. Ich habe das neulich gemerkt bei einer Begleitung, da konnte ich unheimlich gut helfen und zuhören. Und dann gab es eine Situation, dann wurde die verstorbene Person rausgetragen vom Polizeibestatter und wir haben gesagt, wir stellen uns einfach dahin und gucken nochmal und nehmen für uns Abschied. Und in der Situation hatte ich dann kurz keine Aufgabe, weil einfach alle nochmal. Und da muss man dann gucken, dass man, da kriege auch ich ein Kloß im Hals dann, wenn ich selber nicht in der Aufgabe bin. Die habe ich relativ schnell wieder zurückgekriegt, weil dann wollte er wieder ins Gespräch gehen. Aber in so einer Situation, wo sich's entspannt, wird's dann auch für uns emotional, weil wir dann plötzlich raus aus unserer Rolle gehen und rein ins, oh, hier wird gerade Abschied genommen und alle werden ganz laut und alle weinen. Mhm. Und da hat Albi auch so ein schönes Beispiel aus der Flut genannt. Also es waren am Ende nicht, zum größten Teil nicht die Helfenden traumatisiert oder zumindest in traumatischem Stress, die wirklich schwierige Situationen erlebt haben und vielleicht sogar einen Körper geborgen haben, sondern die, die sich mit dem Unimog auf dem Weg dahin festgefahren haben und nicht helfen konnten. Mhm. Dieses Helfen können und vor Ort ein Angebot machen können, das ist das, was wir mitnehmen können. Und das hilft uns normalerweise, auch wenn du, wir erzählen in einem im Buch, in einem Kapitel von einer Polizistin, die dann doch auch mal bei der Todesnachrichtüberbringung mitgeweint hat und das aber wieder eine gute Situation war. Sie war kurz raus aus ihrer Rolle, sie hatte den Täter schon verhaftet, sie durfte sich kurz ums Kind kümmern, konnte kurz raus, weil ein Notfallseelsorger kam, um die Todesnachricht zu überbringen zu dem Kind. Und da war sie natürlich auch gerade in keiner Funktion. Mhm. Und hat dann mitgeweint. Und das war aber eine Erlaubnis fürs Kind. Das Kind hat gesehen, oh, die Frau hat gerade meinen Papa verhaftet, die krasse Braut. Und wenn die Gefühle zeigt, darf ich das auch. Das war dann in dem Fall wieder eine Erlaubnis. Also wir dürfen natürlich nicht zusammenbrechen und einfach mitheulen und aus dem Boden und wütend werden. Aber eine Träne ist überhaupt kein Problem, ne? Also wenn das dann mal passiert. Nur in den meisten Fällen passiert es nicht.
Also ich sage immer, man muss lernen, nah bei den Menschen und weit weg von dem, was passiert ist, zu sein. Und das ist ein leichter Satz, der ist schwer rauszutennen, aber ich kenne das auch, ich bin bei Filmen zum Beispiel eine totale Heulsuse und also sogar wenn ich Bombi gucke, muss ich heulen und ärgere mich, dass ich heulen muss. Aber ich glaube, ich hätte kein Problem mit Bambi eine Intervention zu fahren, was wir jetzt machen, wenn ihre Mutter tot ist. Dann würde ich da sehr rational durch die Situation gehen. Wenn ich Bambi angucke als Film, dann heule ich wie ein Schlosshund.
Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir nicht unseren eigenen Freundeskreis begleiten. Mhm. Wenn wir selbst betroffen sind,
ja,
also dann bin ich ja selbst in einer Verletzung und ich als verletzte Person kümmere mich ja nicht um die anderen Verletzten. Das nochmal vielleicht als wichtigen Hinweis, wenn ich selber drin bin, bin ich nicht die Trauerbegleitung, die in die Familie gehen sollte, sondern dann bin ich ja selbst in der Trauer und selbst betroffen. Und das ist ein ganz anderer Schnack.
Ja. Das finde ich einleuchtend. Also das könnte ja gar nicht funktionieren. Könnt ihr vielleicht, weil wir sind jetzt hier schon über einer Stunde, zum Abschluss nochmal für alle vielleicht, die mit Menschen in einer solchen Situation in Kontakt treten wollen, vielleicht denen mal drei Tipps nochmal zusammengefasst mit auf den Weg geben, woran man vielleicht denken soll, wenn man jemandem entgegentritt, der gerade zum Beispiel so eine schlimme Todesnachricht erhalten hat. Einfach nochmal als kleinen Wegweiser, um das nochmal aufzugreifen.
Also als erstes würde ich sagen, kein Trost. Doppelt, es gibt keinen Trost in der Situation. Und Trost findet man nur für sich selbst. Mhm. Also das ist jetzt, du hast gerade nach einem Tipp, ich dachte, was man nicht tun soll, das finde ich in dem Moment ganz wichtig, kein Trost und echt bleiben. Die Leute merken das eh, Menschen, die gerade in der Krise stecken, haben ganz feine Antennen, wenn ich irgendwas vorspiele, also direkt lassen und was den Menschen hilft, die sind gerade echt, die müssen echt sein, dann hilft es, wenn ich echt bin. Und ich muss stark genug sein, das auszuhalten. Das erlebe ich auch, wenn ich mich verschätze, es nützt den Betroffenen überhaupt nichts, wenn die nachher mich trösten müssen. Und da muss ich ehrlich zu mir sein, wenn ich noch nicht fit genug bin, wenn das passiert, ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist ein Zeichen von höherer Empathie. Aber wenn ich dahin gehe, muss ich mit aushalten können und dann muss ich die Kraft haben. Also das wären so meine drei, authentisch sein, keinen Trost und ich muss stabil sein.
Ich würde sagen, seid ehrlich, bleibt dran und geht, wenn es nicht mehr gewünscht ist.
Super, vielen Dank. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch über dieses wirklich wahnsinnig wichtige Thema. Ich sage nochmal, das Buch heißt Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war, ist bei Fischer erschienen und kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Danke
dir. Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Feedback oder auch Talkast-Vorschläge gerne an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.